In meinem Vorgarten stehen zwei Bäume. Das ist der Kirschbaum links. Da steht noch ein Apfelbaum rechts. Die wurden am gleichen Tag gepflanzt und die werden vom gleichen Besitzer gepflegt. Aber diese beiden Bäume sind sehr unterschiedlich. Nicht nur, dass da unterschiedliches Obst da dran wachsen soll, sondern der Kirschbaum, der trägt schon seit Jahren immer wieder im Frühjahr eine herrliche Pracht an Blüten. Das ist ja wirklich etwas ganz Tolles, wenn man so Kirschblüten sieht. Die sind so fein und gerade so im Frühjahr so eigentlich so das Erste. Die Japaner, die haben ja dann eine ganz wilde Kirschblüte. Ich freue mich an dem kleinen Bäumchen. Das ist eine echte Pracht. Naja, der Apfelbaum kommt dann irgendwann hinterher. Die sind ein bisschen grober, die Blütchen, die dann kommen, aber sehen auch ganz hübsch aus. So einen leichten rosa Touch noch drin. Und wenn der Apfelbaum blüht, dann wirft der Kirschbaum seine Blüten schon ab und bekommt jede Menge grüner Blätter. Sieht man, ne? Ja, die kriegt der Apfelbaum irgendwann auch, aber irgendwann merkt man, da gibt es einen prinzipiellen Unterschied. Nämlich beim Kirschbaum links werden die Blätter schöner und größer und größer und größer und er bringt hervor Blattläuse. Jede Menge Blattläuse. Jedes Jahr kämpfe ich gegen die Viecher und ja, bis zum Herbst tut sich da nichts, dann werden die so ein bisschen bunt, die Blätter, und fallen runter. Der Baum wächst immer höher und er trägt keine einzige Kirsche, doch eine einzige Kirsche, ich glaube vor 3 Jahren mal. Ich will dem jetzt nicht Unrecht tun. Und das ist ein Vogelsitzbaum. Neulich habe ich zu meiner Frau gesagt, ich will noch ein Jahr um ihn graben und ihn versorgen, wenn er nächstes Jahr nichts trägt. Dann werde ich wahrscheinlich mal jemanden fragen müssen, der sich damit auskennt. Vielleicht mal jemand von der Baumschule. Der Apfelbaum tut, was ein Apfelbaum tun soll. Er trägt, er ist so groß wie ich. Und unsere Tochter hat gezählt, 170 Äpfel waren dieses Jahr dran. Zuzüglich der, die schon runtergefallen waren. Also es war unfassbar. Und die schmeckten, das war einfach ein Traum. Der setzt mal ein Jahr aus. Letztes Jahr war da nichts. Das war halt blöd, weil da der Schnee in die Blüten fiel. Aber dieses Jahr fantastisch. Der Apostel Paulus hat viele Gemeinden gepflanzt und er vergleicht überhaupt geistliches Leben, wird häufig in der Bibel mit Wachstum verglichen. Das ist häufig so, dass da nicht einfach etwas schwupps entsteht, ich habe eine große Erkenntnis und dann weiß ich alles, sondern das ist etwas Wachstümliches. Das ist etwas, was langsam, aber sicher sich entwickelt. Paulus hat viele Gemeinden gepflanzt. Er hat sie gelehrt und gehütet und versorgt. Und weil er so viel unterwegs war, hat Gott ihn irgendwann mal ins Gefängnis gesetzt, dass er mal in Ruhe für die Gemeinden beten und ihnen Briefe schreiben kann. Und das tut er dann an eine Gemeinde, die hat er selbst gar nicht gepflanzt, nämlich die Gemeinde in Ephesus. Und der Paulus wusste genau, Gemeinden wachsen, aber nicht unbedingt gesund und nicht immer in die richtige Richtung. Das ist nicht automatisch, da gibt es manche falsche Entwicklungen, da gibt es manche schwierige Dinge. Aber eigentlich haben Christen und Gemeinden eine Berufung, eine Bestimmung, zu der sie wachsen sollen. Und deshalb macht der Paulus den Christen in Ephesus generell einfach unheimlich Mut. Wer also mal etwas Aufbauendes in der Bibel lesen will, der soll sich mal die ersten 2 Kapitel oder 3 Kapitel eigentlich des Epheserbriefes durchlesen. Da wird man richtig begeistert, was man als Christ alles hat. Und das ist so, da regelmäßig wird der Paulus quasi weggeschwemmt von der Begeisterung und fängt an zu beten und anzubeten, weil er sagt, Gott, das ist ja fantastisch, du bist der Größte, du bist der Herr über alles. Und das ist herrlich und wunderbar. Und wir sind erwählt worden, bevor auch nur ein Gedanke an diese ganze Welt war, bevor hier auch nur irgendein Teilchen entstanden ist, hat Gott schon an uns gedacht. Er hat uns erwählt, seine Kinder zu sein, Königskinder zu werden. Und er hat uns erlöst durch Jesus Christus, dafür, dass Jesus für uns gestorben ist. Er hat sein Leben für uns gegeben, so wertvoll waren wir für ihn. Und er hat uns ein Erbe garantiert. Eines Tages werden wir ein Erbe bekommen und jetzt bekommen wir schon den Heiligen Geist, damit wir das auch glauben können, dass er uns da unterstützt. Und Paulus ermutigt die Christen dort, aber ihn treibt eine Sorge um, weil er denkt, okay, die einzelnen Christen, aber wie sieht das mit der Gemeinde aus? Wie ist das mit der Gemeinde? Da wächst das nicht automatisch. Ne? Keine Kirschen. Schöner Baum, aber keine Kirschen. Was ist zum Beispiel, wenn Streit und Ärger aufkommen? kommen in einer Gemeinde? Wenn Menschen in der Gemeinde sich entzweien, was ist, wenn Gemeinde zerstört wird? Was ist, wenn falsche Dinge in der Gemeinde aufkommen? Und deswegen schreibt Paulus im 4. Kapitel nach seinen ganzen ermutigenden Worten auch eine ernste Mahnung, die aber auch wieder ermutigend ist. Vor allen Dingen für dich, aber eigentlich auch für alle, die hier sind und Gemeinde gerne bauen. Ich möchte es mal vorlesen. Da schreibt Paulus in Epheser 4, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich gegen den anderen erheben, über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu wahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ich habe diesen Text mal überschrieben mit Adel verpflichtet. Meine beiden Bäume sind veredelt worden. Die haben so einen Edelreis irgendwie aufgepfropft bekommen. Und deswegen bringen die nicht irgendwelche kleinen Knödeläpfelchen, sondern die sollen gutes Obst bringen. Und so ist das mit uns Christen auch. Wir sind eigentlich veredelt worden. Gott hat uns etwas Besonderes geschenkt. Wir sind nicht nur irgendwelche Wesen, die auf diesem Planeten sind, sondern wir sind geadelt worden. Wir sind Kinder des großen Königs. Und wir sollen dementsprechend aber leben. Unser Leben soll davon bestimmt sein, so zu leben, wie es Königskindern entspricht. Jetzt kann man als Königskind natürlich besonders hoch von sich denken und denken, wir sind ja besser als alle anderen. Das ist nicht gemeint, sondern wir sollen so von uns denken, wir haben es ja nicht verdient. Aber was hat uns Gott geschenkt? Was sind wir für glückliche Menschen? Und dieses Glück, das wird mich demütig machen. Wie oft erheben sich Menschen in Gemeinden übereinander? Wie oft gibt es da Streit untereinander? Wie oft denken wir schlecht übereinander? Und das heißt nicht, dass es in der Gemeinde keinen Streit geben darf. Natürlich, man muss sich auch um wichtige Dinge streiten können. Aber wie tun wir das? Auf welche Weise tun wir das? Wie gehen wir miteinander um? Wer setzt sich da durch? Das ist etwas, was Pastoren dann manchmal erleben, dass es ganz schwierig ist, Konflikte in der Gemeinde auch zu beheben. Gott kennt uns und er lässt die Gemeinden ermahnen, lebt so, wie es sich gehört, für solche Leute, die alles von Gott geschenkt bekommen haben, die demütig sein sollen. Lebt eurer Berufung entsprechend. Einheit in der Gemeinde oder Einheit in der Christenheit ist jetzt nicht durch menschliche Programme zu schaffen, sondern hier sagt Paulus, das ist doch von Gott hier alles vorgegeben. Er hat doch alles geschenkt. Er hat doch uns solche großen Dinge gegeben. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, also ein Leib Christi, ne? Ein Körper, eine Gemeinde gibt es. Ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, Jesus Christus, der steht im Zentrum von den sieben. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der regiert, über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist das, was Gott geschenkt hat. Und wenn wir uns darum bemühen, Einheit zu erleben, dann ist das nicht nur unsere Idee. Da geht es nicht um irgendein Programm, sondern da geht es um die Verwirklichung dessen, was Gott eigentlich geschenkt hat. Und ich freue mich ja, das ist ja vielleicht auch ein Grund, weswegen wir diesen Gottesdienst feiern, dass wir hier mit mehreren Gemeinden zusammen sind. Dass hier Gemeinden miteinander Kontakt haben und ein Verständnis davon haben, dass wir letzten Endes Teile eines Leibes sind. Benehmt euch doch wie Königskinder. Adel verpflichtet. Wir sollen nicht mit unseren Geschwistern so umgehen, dass wir uns über sie erheben. Sondern wir sollen freundlich zu ihnen sein, geduldig, nachsichtig und liebevoll. Und ich hoffe das auch, dass ihr mit Alexander und Veronika genauso umgeht. Und ich hoffe, dass sie es auch schaffen, so mit euch umzugehen. Welche Verbundenheit erleben wir als Christen miteinander? Ich komme im Laufe des Jahres in so 30, 40 Gemeinden und ich erlebe das immer wieder beglückend, dass es unglaublich ist. Ich habe mit den Leuten noch nie geredet. Ich tausche ein paar Worte miteinander aus und dann merkt man plötzlich, Jesus Christus steht in der Mitte zwischen uns und er verbindet uns. Wir haben einen Glauben, einen Herrn, wir haben ein Anliegen. Wir haben das als evangelische Gesellschaft erlebt, wie wir einander Anteil genommen haben. Unser Direktor war ja im ganzen letzten Jahr häufig sehr krank, hat das noch nicht vollständig überwunden. Aber wie viele Rückmeldungen er aus allen möglichen Gemeinden bekommen hat, dass Menschen für ihn beten, dass Menschen Anteil an ihm nehmen. Das hat ihn sehr ermutigt. Und ich hoffe, dass uns das auch so miteinander geht, dass wir den Schatz dieser Einheit und ja, dieses guten Wachstums miteinander erleben. Ein zweiter Gedanke, Gottes große Geschenke. Also es waren ja schon Riesengeschenke, diese sieben, aber jetzt geht es noch weiter. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift, als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Das steht im Psalm 68, Vers 19. Wenn jedoch steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein, hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes Volk, heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Also wir haben einen Herrn, der alles in allem erfüllt und der das ganze Universum erfüllt. Und übrigens ist das interessant, dann heißt es in den Kapiteln vorher, Christus, der Herr des Universums ist. Und dann denkt man, Master of the Universe, da kommt ja nichts mehr. Das ist ja das Größte. Und dann sagt er, aber er ist auch Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde, sein Leib, ist mehr als irgendein Titel eines Herrschers. Das ist sein eigener Körper. Was für eine Sicht auf Gemeinde. Wie nehmen wir häufig Gemeinde wahr? Naja, vielleicht als Dienstleister, wir gehen dahin und die Hauptamtlichen, die müssen dann irgendwelche Dinge für uns dann tun oder die Ehrenamtlichen, die als Leiter sind, die müssen das dann machen und dann denke ich, naja, es hätte ein bisschen besser sein können. Ach, das könnte auch ein bisschen anders sein, ich habe schon lange gesagt. Oder nehmen wir es manchmal so wahr, dass es, ja, wir müssen hier dauernd mitarbeiten und mitarbeiten, mitarbeiten, ich muss mal auftanken. Gott sagt uns, Gemeinde gehört eigentlich zum Triumphzug Gottes. Das ist ein kurioser Vers hier aus Psalm 68, Vers 19, als er im Triumphzug, als Gott im Triumphzug hinaufstieg, den Psalm anschaut, das ist der Triumphzug Gottes von Ägypten her, wo er sein Volk aus der Sklaverei herausgeführt hat, bis auf den Zionsberg zum Tempel hin, wo sie ihm dienen konnten. Wer diesen Triumphzug in der Bibel nachliest, wird merken, das ist gar kein Triumphzug gewesen. Das ist nichts Triumphales, da sind die Leute nicht hier mit wehenden Fahnen rumgelaufen und haben sich nur gefreut und waren wahnsinnig stolz auf sich. Aber letzten Endes ist es eigentlich ein Sieg Gottes, den er feiert. Er hat den Sieg davon getragen. Und dann sagt der Paulus, Mensch, das ist doch mit der Gemeinde Gottes auch so. Jesus hat den größten Sieg errungen, den wir haben können. Er hat die Mächte des Todes und des Teufels überwunden. Und er ist derjenige, der im Triumph an Himmelfahrt hinaufgefahren ist zum Vater. Von dort wird er kommen. Dort sitzt er auf dem Thron. Das ist ein Triumph. Und wir in unseren Gemeinden sollten uns bewusst sein, auch wenn man das gar nicht sieht, auch wenn da manches so vorläufig ist und so schwierig ist und was nicht alles. Eigentlich gehören wir zum Sieg Gottes dazu. Wieder macht uns nicht stolz, überheblich. Aber wir gehören zum Sieg Gottes. Hier in der Nähe ist ja Adolf Wunderlich gewesen. Den habe ich auch noch kennengelernt. Als Kind habe ich ihn gehört. Und er hat sich immer von seiner geistlichen Freundin Bertha Isselmann verabschiedet und hat gesagt, der Sieg geht weiter. Der Sieg geht weiter. Adolf Wunderlich und Bertha Isselmann waren große Diener Gottes. Ich weiß nicht, ob eines Tages auch von dir dann und von mir da solche Bücher geschrieben werden. Ich glaube es eher nicht. Aber die zwei hatten nicht nur große triumphale Erfolge. Und trotzdem wussten sie, wir gehören zum Sieg Gottes. Jesus Christus hat das alles überwunden. Deswegen siegen wir. Auch wenn das manchmal hier so ein bisschen karg aussieht. Was für eine Perspektive. Gemeindearbeit ist nicht Teilnahme an einem menschlichen Triumphzug. Kannst du eines Tages auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken? Keine Ahnung. Ist auch nicht entscheidend. Vielleicht kannst du eines Tages auf eine Segensgeschichte zurückblicken. Dass du selbst gesegnet worden bist, dass du Segen sein konntest. Immer wenn du an Gottes Segen Anteil hast, dann hast du auch an seinem Sieg Anteil. Der Sieg von Jesus ist unaufhaltsam. Und dieser Sieg wird weitergehen. Auch wenn manches sehr dagegen spricht, manches an Schwachheit da ist. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, haben wir gesungen als Kinder. Ich habe gestern noch mit einem Pastoren-Ehepaar gesprochen, die haben mir von den großen Tiefen ihres Dienstes erzählt. Sie sagten, eigentlich waren wir schon weg. Enttäuschungen, Intrigen in der Gemeinde, Ärger, Streit, Entmutigungen, kein Siegesmarsch. Aber sie sind von Gott zurückgeholt worden. Sie haben es erlebt, dass Gott sich zu ihnen gestellt hat. In den Dienst, in den Ort, wo sie all das Schwere erlebt haben. Und sie sind glücklich über das viele Gute, was Gott seitdem auch gewirkt hat. Was sie erleben. Wo Gott auch übernatürliche Zeichen geschenkt hat, sie zu ermutigen. Und damit sind nicht die Probleme weg. Die kämpfen immer noch. Aber sie wissen, ja, wir gehören von Gott her an diesen Platz. Gott hat aus seiner Höhe seine Macht in dieses Leben geschenkt. Hier steht aber nicht, jedem Pastor von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben geschenkt, sondern jedem Einzelnen von uns. Also der Pastor ist ja nur einer von vielen. Jedem Einzelnen von uns. Es werden hier keine Uniformen ausgegeben, wo es dann einen großen Meister gibt, der hier alles anführt, sondern das ist etwas, was Gemeinde ausmacht, dass viele Menschen mit ihren Gaben sich einbringen. Und der Hauptamtliche eine besondere Chance hat, weil er mehr Zeit hat, weil er auch eine andere Ausbildung hat, aber ansonsten einer der Mitarbeiter ist. Miteinander arbeiten wir an Gottes Reich. Und trotzdem gibt Jesus ein besonderes Geschenk, indem er Leitung schenkt. Das ist hier, wird hier gegen Ende gesagt, er hat der Gemeinde Gaben geschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer, die haben eine besondere Aufgabe. Also es ist okay, dass du eine besondere Aufgabe hast. Und dieser Aufgabe sollst du nachkommen. Wenn Schafe keinen Hirten haben, ist das eine schlimme Sache. Eine Freundin von uns erzählte das, dass sie irgendwann mal nachts das Fenster aufgemacht hat, hat aus dem Schlafzimmer rausgeguckt, weil da so ein Riesenkrach im Garten war und da hat sich eine Schafherde verlaufen. Sehr unangenehm für beide, für die Schafherde und auch für das ganze Gemüse. Da musste man den Hirten herbeiholen, den Schäfer heißt er ja bei uns. Der musste die wieder rausholen. Diese Schäfchen waren nicht in der Lage, sich daraus zu arbeiten. Und ich glaube auch so, Gemeinde Gottes braucht Hirten. Braucht Leiter, die sie auf eine gute Weise nach vorne bringen. Die ihr helfen, der Gemeinde. Aber die Aufgabe ist nicht, als Hirte über die Schafe zu herrschen, sondern diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Also nicht der Hauptamtliche ist derjenige, der den Dienst macht, sondern der Hauptamtliche ist derjenige, der den Dienst der anderen ermöglicht. Und ich wünsche das auch dir, dass dir das gelingt, andere Menschen mitzunehmen und in ihren Dienst zu bringen, ihnen ihre Gaben zu zeigen, die sie von Gott her haben. Und deinen speziellen, besonderen Dienst zu leisten. Und ich bitte euch herzlich, dass ihr für diesen speziellen Dienst, den Alexander leistet, betet. Und dass ihr ihm die Arbeit leicht macht. Auch das Leiten leicht macht und den anderen auch die Verantwortung übernehmen. Leitung in der Gemeinde ist kein Herrschen. Wir sollen dienende Leiter sein. Aber es soll auch etwas sein, wozu wir Freude haben und wo wir nach vorne kommen. Ein letzter kurzer Gedanke. Das sind zwar etwas mehr Verse, aber möchte das noch vorlesen. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe aller verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also nicht nur der Pastor soll wachsen, sondern die ganze Gemeinde soll wachsen. Jeder soll geistlich wachsen, nach vorne kommen, sich überlegen, was will Gott in meinem Leben tun? Es ist eine gute Sache, dass ihr an manchen Stellen jetzt jemanden als Ansprechpartner, ihr habt ja sogar zwei Ansprechpartner, den Rüdiger könnt ihr fragen und den Alexander könnt ihr fragen, wenn ihr bestimmte Dinge habt. Und sie sind von ihrer Art her unterschiedlich, das heißt, für jeden ist was dabei. Sie ergänzen sich wunderbar und die können euch sicher an manchen Stellen auch einen Rat geben. Aber ihr sollt als Gemeinde nicht unmündig werden und davon abhängig sein, dass irgendjemand da immer vorne wegläuft und so und ansonsten bleibt ihr ganz passiv, sondern ihr sollt mündig werden. Ihr sollt selbst Entscheidungen treffen können, selbst wissen, was sagt Jesus Christus? Was steht in der Bibel? Was gilt für mein Leben? Was ist da entscheidend? Eine echte Reife. Es wird hier ja mit so einem Bild gezeigt, hier jeder Wind der Lehre wirft mich hin und her, so ein Segelschiff, das kann nicht ohne Ruder sein, sonst wird das durch Wind und Strömung irgendwo hingeweht. Und das ist ja in meinem Leben auch so, wenn ich keine Richtung angebe, wenn ich nicht weiß, wohin ich will, dann werde ich durch viele Dinge hin und her gesteuert. Ich will mich nicht gehen lassen, ich will mich nicht treiben lassen, sondern ich möchte, dass Jesus Christus mich dahin bringt, wo er mich haben will. Und ihr als Gemeindeleitung sollte es in besonderer Weise im Auge haben. Wo geht die Gemeinde hin? Was ist der richtige Weg? Was sind auch falsche Entwicklungen? Wie kann man das erkennen, eine falsche Entwicklung? Also ihr habt daheim so ein dickes Buch, Seher, Grübler, Enthusiasten. Das ist so eines meiner dicksten Bücher über alle möglichen wilden Irrlehren. Das Buch, das könnte auch 5-mal so dick sein, 10-mal so dick sein. Es gibt so viele falsche Dinge, die man glauben kann. Das kann ich ja nicht erkennen, indem ich sage, also jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, was ist denn jetzt alles falsch und was kann man denn alles falsch glauben? Da war ein Mann, der sollte in einer Bank Falschgeld aussortieren. Das habe ich mal gelesen. Und der sollte also die falschen 50er erkennen. Und er hat dann gefragt, am ersten Tag, einen erfahrenen Kollegen, wie kann man am besten Falschgeld erkennen? Da sagte der, ganz einfach, beschäftigen Sie sich mit dem Original. Beschäftigen Sie sich mit dem Original. Wenn Sie das Original genau kennen, werden Sie jedes Falschgeld erkennen. Ich habe das mal in so einer Reportage gesehen, da hat man versucht, eine Bedienung in so einem Café da aufs Glatteis zu führen, hat er irgendwelche Falschgeld da gegeben. Die hat das sofort gemerkt. Da haben sie gefragt, ja, wo haben Sie das denn rausgefunden? Ich sagte, ja, mein Mann hat ein Geschäft, wo wir viel Bargeld einnehmen und jeden Abend zählen wir das Bargeld. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Wie genau kennen wir den Willen Gottes? Wie genau kennen wir die Bibel? Wie genau wissen wir, was Gott will? Wie gut sind wir mit Gott verbunden? Oder brauchen wir da immer den Experten? Ich hoffe, dass die beiden euch dabei helfen, diese Gemeinde in einer guten Tiefe zu haben, auch Dinge herauszufinden, die ihr noch nicht wisst, und Unsicherheiten zu klären und wirklich die Gemeinde nach vorne zu bringen. Aber dass sie euch in eine Mündigkeit hineinführen, dass ihr selbst Entscheidungen treffen könnt. Wir sollen als Gemeinde miteinander gesund und gut wachsen. Wir sollen so leben, wie es unserem großartigen Adel entspricht, dass wir Königskinder sind. Wir sollen Frieden miteinander halten. Wir sollen so leben, wie es Jesus entspricht. Und dazu hilft euch Alexander hier in einer besonderen Weise und ich wünsche euch dafür viel Segen und viel Freude auch miteinander. Weil es macht natürlich auch Freude, wirklich eine solche Entwicklung zu erleben. Und ich wünsche euch, dass ihr viele gute Früchte davon tragt, so wie bei meinem Apfelbaum.